Hallo und herzlich willkommen hier bei Die Kunst zu leben. Hier ist dein Steffen. Dieser Podcast ist ja dafür da, dass du lernst, ein selbstbestimmtes, erfülltes und erfolgreiches, also somit ein glückliches Leben zu führen. Es ist aber unmöglich, ein glückliches Leben zu führen, wenn man ein unglückliches Arbeitsleben führt. Das heißt, Stress in der Beziehung, in der Partnerschaft oder auch in vielen anderen Bereichen entsteht oftmals, weil wir nicht in Harmonie sind in unserer beruflichen Tätigkeit. Mit dem, für wen wir arbeiten, wo wir arbeiten, wie viel wir arbeiten, auf welche Art und Weise wir arbeiten und natürlich auch, was wir arbeiten, aber ganz besonders auch die Frage, warum und wofür arbeiten wir eigentlich? Und dieser Frage bin ich mit meinem lieben Freund Adrian Winkler mal ein bisschen tiefer nachgegangen. Daraus ist ein wunderbarer Soul Talk entstanden, den ich heute mit dir teilen möchte. Wir haben uns sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich der Sinn von Arbeit? Warum arbeiten wir eigentlich überhaupt? Welchen Sinn und Zweck soll Arbeit eigentlich überhaupt erfüllen? Welchen Stellenwert sollte es eigentlich im Leben haben? Weil viele Menschen ja auch sagen, naja, das Leben ist ja nicht nur dazu da, um zu arbeiten. Ich frage dich, wofür ist es dann eigentlich da? Beziehungsweise, das, wofür das Leben eigentlich da ist, könnte man das nicht auch in der beruflichen Tätigkeit, also in der Arbeit finden? Und ist der eigene Beruf und die Arbeit eigentlich tatsächlich genau das Gleiche? Ja, Fragen über Fragen. Adrian und ich haben uns dem Thema genähert und ich lade dich ganz herzlich ein, die nächste Stunde jetzt mit uns beiden zu verbringen, uns beim Denken zuzuhören, ja, um deine eigenen Erkenntnisse und Wahrheiten daraus zu finden. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Gespräch und würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify nach diesem Gespräch dalässt, wenn dich diese Folge und auch vielleicht andere Folgen von meinem Podcast inspirieren. Denn dafür ist dieser Podcast da, möglichst viele Menschen und Herzen zu erreichen. Und somit wird dieser Podcast als relevanter angesehen, wenn er mehr Bewertungen erhält. Deswegen bedanke ich mich jetzt schon an deiner Stelle für deine Unterstützung. Vielen Dank. Also, los geht's mit dem Gespräch von Adrian und mir über den Sinn von Arbeit. Weißt du, worüber ich mir zurzeit echt jeden Tag Gedanken mache? Warum haben die Leute eigentlich so ein Problem mit dem Thema Arbeiten? Es ist ja gerade so, weißt du, ganz viel in den Medien, so auf der einen Seite totaler Fachkräftemangel, die Unternehmen suchen nicht nur Fachkräfte, eigentlich ja Arbeitskräfte. Um Fachkräfte reden wir ja schon lange nicht mehr. Es geht ja gar nicht mehr darum, dass die schon qualifiziert sind, sondern dass wir überhaupt jemand haben zum Arbeiten. Und dann gibt's die Bürgergeld-Thematik, ne, wo jetzt die Leute sagen, ja, ganz ehrlich, also bevor ich arbeite, da lasse ich mir doch lieber einfach dieses Angebot vom Staat zugutekommen, weil ich da mehr oder weniger das Gleiche bekomme, ohne dass ich mich krumm und bucklig werkeln muss. Und dann kommt ja die Idee, dass man den Leuten dann vielleicht 1.000 Euro wieder geben könnte, damit sie wieder arbeiten. Also diese ganze politisch aufgeheizte Diskussion und dieses Streiten übers Arbeiten, das ist für mich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich ist das so eine Diskussion, die mir ganz schwer fällt, ich verstehe die, mir ist das auch klar, ich verstehe auch die Problematik, gerade zwischen dem ganzen Bürgergeldthema und dem politischen Entscheidungen und so, da hätte ich auch meine Meinung dazu, aber das wollte ich eigentlich gar nicht mit dir reden, sondern dass man über Arbeit und sozusagen, warum sollte ich eigentlich arbeiten, diese Frage steht ja eigentlich im Zentrum. Dass man über die mal nachdenkt, dass einem das so schwerfällt, ist für mich zumindest aus der eigenen Erfahrung heraus wirklich schwer nachvollziehbar. Also es ist nachvollziehbar, aber es tut mir wahnsinnig leid irgendwie auch, dass die Menschen ein sehr einseitiges Empfinden haben, warum sollte man eigentlich arbeiten und welchen Stellenwert hat eigentlich Arbeit in meinem Leben. Ne? Weiß nicht, wie du das verfolgst zurzeit oder verfolgst du das? Kriegst du das mit, was da los ist so aktuell in Deutschland?
Super krass am Rande tatsächlich, muss ich ganz echt sagen. Manche nennen mich uninteressiert.
Arbeitsfaul.
Ja, genau. Ich verstehe den Punkt, also ich bekomme natürlich auch die Informationen mit, die halt so durchsickern, wenn man sich jetzt nicht aktiv ständig damit befasst, kommt ja trotzdem was irgendwie zu einem. Und das bekomme ich natürlich mit. Und ich verstehe die Thematik natürlich auch. Und ich kann mich da auch sehr, sehr gut reinfühlen in diese widerwillige Arbeitshaltung, sage ich mal, kann ich mich sehr gut reinfühlen. Du dich sicherlich auch.
Ja, es gab absolut.
Auch Momente in deinem Leben, wo du dir gedacht hast, boah, macht mir überhaupt keinen Spaß, was ich gerade so mache.
Absolut. In Bezug auf eine aktuelle Tätigkeit, in die man da so reingerutscht ist, aber sozusagen das Grundverständnis, welchen Stellenwert und welchen Sinn hat eigentlich Arbeit in meinem Leben ganz grundsätzlich, also welche Rolle spielt eigentlich Arbeit generell in meinem Leben, die war mir von, würde ich sagen, Jugend an schon immer klar. Aber ich kenne schon auch, das ist das, was du meinst, glaube ich, ne, dass man manchmal halt irgendwelche, was weiß ich, Jobs oder Gelegenheitsjobs oder irgendwelche Tätigkeiten hat, da wo man schon auf die Uhr schaut und froh ist, wenn es vorbei ist oder froh gewesen wäre, wenn es nie angefangen hätte. Ne? Ich habe mir überlegt,
also, ja, erzähl, ja, bitte.
Sag du.
Also prinzipiell, ich lese gerade ein Buch, das habe ich dir vorher auch schon mal gesagt, das heißt Happy Money. Und da geht's. Ich würde mal sagen, in der ersten Hälfte des Buchs geht es fast gar nicht um Geld per se, sondern es geht eigentlich im Prinzip um das, was wir, wie wir Geld emotional aufladen und was es für uns eigentlich bedeutet. Und ich glaube, wir brauchen uns nicht lange darüber unterhalten, dass Geld, ich würde sagen, zu 99% der Antreiber ist, warum Leute überhaupt aus dem Haus gehen und irgendwo hingehen und irgendwas machen. Weil ich glaube, wenn man die Frage stellen würde, würdest du das auch machen, wenn du gar nichts dafür bekämst, glaube ich, kommt im seltensten Fall so, ja, auf jeden Fall, ist mir egal, ob der mich jetzt bezahlt oder nicht, ist mir egal, ist einfach so geil, was ich da mache. Und deswegen glaube ich, ist das natürlich eine Gelddiskussion eigentlich. Warum arbeite ich eigentlich und was ist der Sinn meiner Arbeit? Und dann kommt man natürlich auch schnell auf die Frage, was ist denn eigentlich Geld? Und wenn ich jetzt dich frage, was ist eigentlich Geld? Was würdest du sagen, was ist Geld?
Ja, gibt es verschiedene Erklärungsmodelle immer, ne? Also die klassische Antwort aus der ESO-Ecke.
Steffen Kirchner, was sagt der, was ist für ihn Geld?
Ja, kann man auch von verschiedenen Seiten sehen. Natürlich ist Geld erstmal ist Geld eine Möglichkeit, eine energetische Möglichkeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Messgröße in gelebter Zeit. Ludger Quante sagt das immer so schön, Geld ist gelebte Zeit. In Bezug auf Arbeit hat er recht, finde ich, an der Stelle auch.
Also meinst du gekaufte Zeit?
Nee, gelebte, tatsächlich. Es hat ja praktisch für eine Wertschöpfung, die entstanden ist, im Sinne der Arbeit, die ja auch bezahlt wird oder auch bezahlt werden muss, die ja auch, also auch einen monetären Ausdruck hat, hat ja ein Mensch oder auch mehrere Menschen haben ja dafür Zeit investiert. Also Arbeitszeit ist ja Lebenszeit. Und somit ist ja sozusagen Geld an der Stelle auch ein Ausdruck von dem, dass Menschen für das, was da eben in Geld ausgedrückt wurde, ja auch Zeit investiert haben, weil Geld an sich hat ja keinen Wert, sondern Geld hat ja erst dann einen Wert oder bekommt erst einen Wert, wenn damit Werte geschaffen werden an der Stelle. Ne? Also wenn man was dafür bekommt oder wenn dafür was entstanden ist. Ne?
Ja, genau. Und deshalb, also da bin ich jetzt nicht ganz dabei, dass es immer an Zeit geknüpft ist. Weil wenn ein Paul McCartney in 3 Minuten einen Song schreibt, für den er dann am Ende wahrscheinlich in seiner Karriere 50 Millionen Dollar bekommt, dann ist es ein hoher Wert für 3 Minuten. Ne? Aber es ist in wenig Zeit in seines Lebens entstanden sozusagen. Auf der anderen Seite hat er vorher wahrscheinlich 10 Jahre gebraucht, um solche Songs schreiben zu können.
Eben. Ne? Wer musste er werden über Jahrzehnte sozusagen, um der zu sein, der dann so einen Song sozusagen sich einfallen lässt an der Stelle?
Ne? Ja, genau.
Deswegen auch wieder, also da hätte ich auch gesagt, das ist auch gelebte Zeit an der Stelle. Auch wenn die Produktion des Songs vielleicht nicht so lange gedauert hat und das Spielen des Songs sowieso nicht. Ne?
Ja, ich weiß, was du meinst. Was mit mir am meisten resoniert ist, und ich glaube, da haben wir auch eine gute Basis für das Gespräch heute, Geld ist ja eigentlich erstmal eine Form von Energie.
Ja.
Und welche Energie das ist, ob ich jetzt diese Energie tausche oder was ich mit dieser Energie mache, ob das für mich eher eine Energie ist, was für mich bedrohlich ist oder eine Energie ist, die mir total viel Freude bereitet, das ist ja quasi total individuell. Aber eigentlich ist es erstmal nur eine Form von Energie. In den meisten Fällen dann auch vielleicht sowas wie Energieausgleich.
Ja.
Ich gebe in irgendwas Energie rein, vielleicht kann Zeit auch eine Form von Energie sein. Oder irgendeine Art von Energie gebe ich in irgendwas rein und ich bekomme als Energieausgleich in dem Fall jetzt Geld.
Mhm.
Und da ist, glaube ich, die Frage, mit was für einer Energie will ich denn eigentlich Geld erhalten? Und welche Art von Energie gebe ich erstmal, für das ich dann Geld bekomme? Und deswegen auch Happy Money. Es gibt auch super viel Unhappy Money.
Ja, absolut.
Und das macht was mit einem einfach, ne? Und ja. Dementsprechend glaube ich, dass diese Diskussion der Arbeit ganz viel mit Unhappy Money zu tun hat.
Exakt. Jetzt sind wir genau am Punkt, ne? Weil Geld ist ja für mich, ja, genau, ja, es ist Energie, aber es ist generell ja mal, warum wurde es erfunden? Es ist ja ein Tauschmittel, ne?
Jupp, genau.
Auf einer physisch-materiellen Ebene ist es ein Tauschmittel, damit praktisch der Warentausch sozusagen über dieses Zwischenmedium funktioniert. Aber auf der energetischen Ebene gibt es eine Entsprechung dazu. Das heißt, ich gebe etwas und bekomme etwas. Und da gibt es Geld als Tauschmittel an der Stelle. Also auch eine energetische Tauschform. Mhm. So, und jetzt, du sagst es schön, viel unhappy money. Jetzt sind wir beim Thema Bürgergeld oder und so weiter und so fort. So, ist das happy money oder unhappy money? Und ich sage dir, in den meisten Fällen ist das unhappy money. Aber es ist halt bequem. Ne? Und jetzt komme ich genau zu dem Punkt, warum mich das Thema zurzeit wirklich täglich so beschäftigt. Wenn wir sagen, dass das durch, also wenn wir uns die Frage stellen, warum arbeiten wir, was ist der Grund, der Sinn, warum wir arbeiten und das Thema Geld natürlich immer da auch eine Rolle spielt, weil wir von etwas leben müssen, ist die Frage, wenn wir jetzt aber Geld mal rausnehmen aus der Erklärung, weil es andere Möglichkeiten offensichtlich gibt, Geld zu bekommen, auch ohne zu arbeiten. Danke an den deutschen Staat an der Stelle. Ja, also nicht mir, also für andere. Das heißt, es muss nicht Geld sein. Was wäre der Sinn oder der Stellenwert von Arbeit in meinem Leben, wenn Geld kein Bewertungskriterium mehr darstellen würde? Und da ist jetzt eben mein Punkt, wo ich sage, wow, da haben die Menschen entweder keine oder keine gute Antwort drauf. Das heißt, die meisten Leute, da sind wir wieder bei einem Thema Tauschen, ja, die meisten Leute wissen nicht, was sie für die Lebenszeit, die sie durch die Arbeit ja investieren, eintauschen können, außer Geld. Es kommt nichts dabei raus. Also nichts, entweder keine Antwort oder keine gute Antwort. Und ich habe mich da, weil ich mich vor 2-3 Jahren mit dem Thema Arbeit schon mal intensiver beschäftigt habe für einen Vortrag, den ich damals gehalten habe, ich habe das nochmal rausgekramt, jetzt halt auch in kurzer Vorbereitung auf das Gespräch, weil ich da diesen Ursprung des Wortes Arbeit damals so ein bisschen recherchiert habe und habe da jetzt nochmal 10-20 Minuten mehr Zeit reingesteckt, um nochmal zu schauen, okay, ist das wirklich überall so gewesen? Also es ist echt super interessant, dass sozusagen dieser Ursprung des Wortes Arbeit tatsächlich zwei verschiedene Bedeutungen hatte. Es gibt also im Lateinischen sozusagen diesen Grundbegriff von laborare. Und laborare war sozusagen, was die damals sozusagen bei der Arbeit unter der harten körperlichen Arbeit verstanden haben. Also sozusagen eher das leidvolle Arbeiten, könnte man sagen. Ne? Also sich das Abarbeiten, das Abmühen, das Abkämpfen und so weiter. Ne? Also eben meistens damals körperliche Belastung hat da eine Rolle gespielt. Ne? Mhm. So, und das ist aber eben nur eine Bezeichnung von Arbeit früher gewesen. Und die zweite Bezeichnung ist das Wort Opus. Und Opus ist sozusagen die Definition von Arbeit, die jetzt eher im Sinne der Wertschöpfung zu sehen ist. Also
ist eigentlich eher ein Werk, ne?
Ja, genau. Also während Laborare eher so mühsam und belastend ist, ist Opus sozusagen, ich habe es mal auch nebenbei aufgeschrieben hier, das war eine schöne Formulierung, genau, eine schöpferische Tätigkeit. Na, geht in die Richtung, was du sagst, na, ein Werk, genau, es wird etwas geschöpft, erschaffen. Ja. Also das heißt, Arbeit weniger als Idee von einer Belastung, sondern eher als Ausdruck von Kreativität sozusagen. Also die Erfüllung, die klassische. So, jetzt ist es so sozusagen lateinische Wortschöpfung. Aber dann habe ich mal so in andere Bereiche nochmal geschaut, die für uns einen Einfluss haben. Und das Altgermanische oder Althochdeutsche, da gibt es ähnliche Herkünfte von diesem Wort. Da gibt es das Wort Arbeit, hieß im Althochdeutschen Arbeit oder Arbeit. Und das hatte diese indogermanischen Wurzeln. Und das hat genau den gleichen Grund. Übersetzt wäre das so viel wie Mühsal oder Leiden. Und bei den Römern war es auch so, das habe ich heute recherchiert, bei den Römern gab es eben auch Laborare oder dem Wort Negotium, was eben für das steht, was ich schon gesagt habe, auch das Wort oder das Konzept von Otium. Und das ist eben eine Art erfüllende, kontemplative Tätigkeit, die nicht in erster Linie dem Lebensunterhalt diente, sondern dem Wohlbefinden, der Selbstbildung und der geistigen Weiterentwicklung. So stand es in meiner Recherche. Mhm. Und das finde ich schon interessant, wo ich mir denke, wann ist uns das eigentlich so gesellschaftlich in diesem Maße so ein bisschen aus den Fingern geglitten, dass die meisten Menschen heutzutage diesen positiven Begriff von Opus oder Otium kaum mehr wahrnehmen können und eigentlich Arbeit wirklich bis heute so einen starken Laborare-Vibe sozusagen hat und immer mehr Menschen scheinbar gefühlt nur reich werden wollen, aber keine Wertschöpfung mehr betreiben wollen durch Arbeit. Und ich persönlich glaube, und deswegen treibt mich das Thema so um, die Herausforderungen, die wir momentan in unserer Welt und auch in dieser Gesellschaft haben, kriegen wir nicht hin, wenn Menschen eine andere Einstellung zur Arbeit kriegen, weil wir werden Menschen brauchen, die sich den Arsch aufreißen. Einen Beitrag leisten, weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Gleichzeitig muss ich ganz echt sagen, glaube ich, dass diese Menschen, die reich werden wollen, also die Wohlstand oder monetären Reichtum besitzen wollen, ehrlich gesagt glaube ich, dass das gar nicht so viele sind, weil mein Eindruck ist eher, wenn man mal diese Maslow'sche Bedürfnispyramide angucken, dass gerade sehr, sehr, sehr viele Menschen, dass es denen scheißegal ist, ob sie reich sind oder nicht, sondern dass sie überhaupt im nächsten Monat die Miete bezahlen können. Das ist gerade deren größtes Problem. Und deshalb ist die Arbeit, glaube ich, tatsächlich einfach für die ein Mittel zum Zweck, ohne jetzt großartig an Erfüllung denken zu müssen. Deswegen ist Laborare für die erstmal das, was sie in Kauf nehmen, um sich das Leben leisten zu können überhaupt. Da denken, glaube ich, die wenigsten jetzt daran, was kann ich jetzt da quasi in meiner eigenen Entwicklung da noch dazu beitragen oder was gibt mir die Arbeit, dass ich mich persönlich weiterentwickle. Na, also ich glaube, dass viele Menschen auch in einem anderen Stadium sind, wo das...
Also, meinst du?
Zumindest Menschen, glaube ich, über die, wo wir gerade politisch quasi, wo diskutiert wird, was passiert damit?
Ne? Also, ja, aber ich hätte jetzt gesagt, dass es gab ja noch nie eine Generation von Menschen, die sich so sehr mit Selbstverwirklichung beschäftigt haben oder beschäftigen konnten wie jetzt. Also wenn du jetzt unsere Eltern und Großeltern anschaust, wie die noch gelebt haben und das ist jetzt auch noch nicht so lange her, da war ja von dem, was wir zwar jetzt zum Beispiel jeden Tag uns reinziehen oder wie wir leben, womit wir uns beschäftigen, worüber wir hier sprechen zum Beispiel. Es war kein dran denken für die meisten sozusagen. Na, also es gibt schon so diese Bevölkerungsgruppe, von der du sprichst, na, die haben da keinen Bezug dazu und die haben erstmal ganz handfeste Probleme andererseits. Na, und da gibt es ja immer verschiedene Gründe. Na, und manchmal kommen Menschen auch durch Schicksalsschläge und durch einfach wirklich Unglück und vielleicht auch Karma und viele Dinge in so Situationen. Und dann ist es toll, dass es ein Sozialsystem gibt, das die Menschen auffängt. Also nicht, dass das auch falsch verstanden wird. Ich bin ein riesen Fan davon, dass ein Staat Menschen im Sozialsystem unterstützen kann. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die heutzutage an dem Punkt sind, von dem du sprichst, also dass die erstmal sozusagen gar nicht so wo es gar nicht ums Reichwerden geht, sondern erstmal ums Durchkommen. Mhm. Also um finanzielle Sicherheit. Von Unabhängigkeit wollen wir noch gar nicht sprechen. Die sind ja aber oftmals, so würde ich das jetzt mal sagen, genau deswegen an dem Punkt, weil sie bisher eben einer Tätigkeit nachgegangen sind, die sie unter Laborare verbuchen würden und nie etwas gemacht haben, unabhängig vom Gelderwerb, was sie eben mit eher Opus bezeichnen würden. Das heißt, der Gelderwerb ist ja der eine Sache, aber Gelderwerb und Arbeit ist ja, wenn wir jetzt mal diese Begrifflichkeit nehmen und den philosophischen Unterbau, sind ja zwei getrennte Dinge. Ich habe mich ja mit Psychologie und diesen Themen ja schon lange beschäftigt, bevor ich auch nur einen Euro damit verdient habe oder drüber nachgedacht habe. Bei dir war es mit der Musik mit Sicherheit genauso, denke ich mal, oder?
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Und da ist ja einfach diese Frage, ne? Also kriegen wir denn nicht vielleicht auch irgendwann mal, oder wie können wir es schaffen, dass Menschen mehr an diesen Punkt kommen, zu verstehen, dass es bei der Arbeit nicht darum geht, was ich bekomme, sondern um das geht, was ich dadurch bewirke. Und zwar zum einen in mir, weil es eben eine erfüllende Sache ist und ich dann eben die Erfüllung, die ich mir ja so sehr wünsche und die mir so sehr fehlt in meiner Laborare-Arbeit, die sozusagen zu delegieren oder zu substituieren, also zu ersetzen in anderen Lebensbereichen und somit mit einer riesen Erwartung meinen Partner oder meine Partnerin aussuche, die dann die ganze fehlende Erfüllung aus meinem ganzen sonstigen verkackten Leben ausgleichen muss und wir somit anfangen, Ansprüche an unsere Partnerschaft zu erstellen, was da alles laufen und gegeben sein muss, damit wir dann am Ende des Tages zu dem Ergebnis kommen, Partnerschaften funktionieren auch nicht mehr, weil die unseren eigenen Erwartungen nicht mehr entsprechen können. Und die Kinder entsprechen nicht mehr unseren Erwartungen. Und dann stürzt man sich in Freizeitaktivitäten, in Drogen, also in irgendetwas, wo man ein bisschen was von dem bekommt, scheinbar, was einem eigentlich so sehr fehlt. Und was man vielleicht auch tatsächlich in der klassischen Erwerbstätigkeit nicht finden kann. Mhm. Und das finde ich so einen wichtigen Punkt. Also eigentlich ist es eine, also ich glaube, wir haben einfach in dieser Gesellschaft ein ganz grundsätzliches Sinnproblem. Es ist eine Sinnkrise. Ich meine, wir haben ja viele Krisen, ne? Wirtschaftskrise haben wir offensichtlich, ne? Und politische Krisen, alle möglichen Krisen. Ich glaube, wir haben eine Sinnkrise. Es ist eine ganz zentrale Sinnkrise. Und wenn wir jetzt wieder bei der Generation unserer Eltern und Großeltern sind, die dieses Land nach dem Krieg wieder aufgebaut haben, da hat sich diese Frage nicht gestellt. Denn eines hatten die. Die hatten einen ganz klaren Sinn. Und der Sinn ergab sich aus Trümmern. Ja, meine Kinder sollen es besser haben wie ich. Ich will überleben. Ich will mir wieder ein Leben aufbauen. Ich will vielleicht ein altes Leben, das ich schon mal hatte, oder das meine Eltern hatten, oder die Urgroßeltern, möchte ich wieder in Teilen zurückholen und. Und dieser Sinn fehlt, weil die Menschen heutzutage das Gefühl haben, so gut wie früher ist es schon lange nicht mehr, wird es vielleicht auch nicht mehr. Und wenn ich nach vorne schaue, dann sehe ich eigentlich nur Katastrophen. Da geht die Welt unter, der Klimawandel kommt, der Russe greift an, überall Kriege, Wirtschaftskatastrophen, blinde Politiker, die Radikalen und die Rechten oder auch die Linken kommen von allen Seiten, die Systeme fallen auseinander, Arbeitsmarktwandel, künstliche Intelligenz nimmt meinen Job weg, die Leute haben nicht das Gefühl, dass es in der Zukunft besser wird als jetzt. Mhm. Und das ist, glaube ich, diese fundamentale, existenzielle Sinnkrise, in der wir uns aktuell befinden. Und da ist dieses Arbeitsthema einfach ein Ausdruck davon. Also so geht meine schnelle Analyse von dem Ganzen.
Sehr gut zusammengefasst, Herr Kirchner, sehr gut. Schalten wir wieder zurück ins... was mir gerade kommt, ist, eigentlich ist dann die zugrunde liegende Frage, die sich jeder stellen darf, ich würde sagen, wenn man die Kapazität hat, sich diese Frage jetzt gerade stellen zu können, habe ich einen Beruf oder eine Berufung?
Ja.
Also, lebe ich quasi, Berufung ist ja für mich tatsächlich einfach zu dieses That's why I'm here. Mhm. Das ist so dieses, okay, krass, da bin ich wirklich auch in diesem Quellenmodus, ich kann es einfach fließen lassen, die Welt hat was davon und es fällt mir einfach auch leicht in irgendeiner Form, weil es irgendwie so in mir angelegt ist, dass das irgendwie raus muss, was ich weiß, was ich kann, was ich, also so diese berühmten Dinge, die man so spürt, wenn man in der Berufung oder auf der Berufung sein Leben aufgebaut hat. Mhm. Hingegen Beruf, also Berufung wäre für mich Opus, Beruf wäre für mich Laborare sozusagen.
Ja, ja, also eher der Job sozusagen dann.
Genau, also so zweckdienlich. Mhm. Ich muss das halt machen.
Für das, was ich bekomme.
Sonst machen. Genau, mhm. Richtig. Ja.
Es gibt Dinge, die man tut, auch für das, was man bekommt davon. Ne?
Ja, genau, genau.
Aber schau, genau das ist ja genau der Punkt. Ne? Also mhm. eben auch bei den Römern war es ja so, dass dieser Begriff, dieses Negotium, ja, so hieß es doch, oder? Ja, genau, Negotium. Dass das ja sozusagen der Ausdruck einer schöpferischen Tätigkeit war, wie zum Beispiel philosophieren. Ja, oder künstlerische Tätigkeit, wofür die Leute ja in den meisten Fällen auch früher, wie heute auch, kein Geld oder kaum Geld bekommen haben. Deswegen gibt es ja den Begriff brotlose Kunst. Mhm. Ja, da hat einer seinen ganzen Tag mehr oder weniger mit irgendeinem Zeug verplempert in den Augen der anderen, war mhm. vollkommen erfüllt und beseelt von dem Ganzen, ganz genau. Hat aber keine Kohle dafür bekommen. So, und weißt du, wenn ich mir anschaue, ich lerne so viele Menschen kennen, die zu mir sagen, ich habe so eine Idee, ich würde so gern XY machen. Ich würde das mal ausprobieren. Das wäre mein Traum. Und wenn ich die Leute frage, warum machst du das nicht? Mhm. Dann kommt meistens die gleiche Antwort. Und die gleiche Antwort ist, ich weiß nicht, ob ich damit Geld verdienen kann, ob mhm. das einer braucht. Und diese Frage ist total nachvollziehbar für mich, weil ich kann nicht sagen, dass ich die nicht hatte in meinem Leben. Aber ich bin dieser Frage zum Glück nie gefolgt, weil um das geht's überhaupt nicht.
Diese Frage stellen auch ganz oft Menschen, die genau das eben nicht leben. Also die sagen, mhm. ja, aber damit kannst du ja überhaupt kein Geld verdienen.
Ja.
Und wenn du diese Leute fragst, und ich kenne das so gut, ehrlich gesagt, aus meinem Umfeld, so na, auch Großeltern gerade so, mhm. ja, das ist ja, wie du sagst, na, das ist ja wirklich brotlose Kunst. Also damit kannst du überhaupt kein Geld verdienen. Mhm. Kommt dann so an die Enkel der Tipp, so, ne? Und dann fragst du mal den Opa mit seinen 87 Jahren. Na, Opa, gibt's noch irgendwas, was du in deinem Leben voll gerne gemacht hättest? Ja, aber da hört er nicht mehr auf zu reden, du. Mhm. Das sag ich dir. Ja, ich hätte so gern, könnte ich besser Gitarre spielen. Dann kommen genau die Dinge. So, ja. Ne? Also, was der Enkel gerne machen würde. Ja, ich wäre viel mehr, hätte ich reisen sollen. Stattdessen war ich immer nur am Arbeiten und so weiter. Ja, aber gut, was ist dann tatsächlich dieses, damit kannst du kein Geld verdienen. Gegen was tauschst du dann dein Geld, wenn es schon ein Tauschmittel ist? Oder gegen was hast du es getauscht, ne, am Ende?
Ja. Ja.
Hast du es quasi angehäuft?
Ja.
Und diese Energie für dich behalten? Oder hast du sie gegen Erlebnisse in deinem Leben getauscht am Ende? Warum? Warum hast du das überhaupt gemacht? Warum hast du so viel Geld verdient? Mhm. Und rätst mir jetzt irgendwas zu tun, um auch so viel Geld zu verdienen, anstatt das zu machen, was du jetzt mit deinen 87 Jahren nicht gemacht hast bisher in deinem Leben und wahrscheinlich auch nicht mehr machen wirst.
Ja.
Das war super spannend.
Ja, ja, genau. Ja, und deswegen, also wenn wir nochmal von dieser Kernfrage ausgehen, zu welchen Stellenwert hat eigentlich Arbeit in meinem Leben, ja. dann kann ich persönlich für mich sagen, für mich, das ist jetzt nur meine Antwort, für mich den absolut zentralsten. Mhm. Weil ich mich bei meiner Arbeit ja nicht frage, wie mich die bereichert, sondern wie sie mich beseelt. Mhm. Und das ist ein Unterschied, weil meine Arbeit tatsächlich, ja, sie bereichert mich mittlerweile auch, war ein ganz schöner Weg und es ist nicht immer gleich, sagen wir mal so. Aber sie beseelte mich schon immer und zwar schon beim Gedanken daran, sie zu tun, bevor ich sie getan habe. Mhm. Und wozu dient dann die Arbeit? Also dieses vorhin habe ich es, glaube ich, falsch gesagt, Otium ist ja die schöpferische Arbeit, nicht Negotium. Negotium war ja praktisch das Laborare. Also wozu dient dieses Otium aus der alten Sprache? Naja, es dient dazu, sich selbst zu erfahren, sich selbst zu erkennen und sich selbst zu verwirklichen. Und da sind wir bei deiner Maslow-Pyramide, die ja sozusagen ja wirklich in diesen Schichten aufgebaut war, mit den Sicherheitsbedürfnissen und dann Sozialbedürfnisse und so weiter, bis man oben an der Spitze angekommen ist. Und dann ist man irgendwann bei der Selbstverwirklichung. Ich würde sagen, das ist der klassische Weg, den Maslow beschrieben hat, wie ein gesellschaftliches System sozusagen in einer erfundenen Hierarchie die gesellschaftlichen Werte oder die Lebenswerte gelebt hat. Natürlich hat man zuerst geschaut, dass man überlebt und dass man dann geschaut hat, okay, dass man ein Haus oder ein Dach über dem Kopf hat und dass man dann schaut, dass man Freunde gewinnt und erfolgreich wird und so weiter. Aber ich glaube, das Urbedürfnis von einem Menschen ist eben die Selbsterkenntnis und die Selbstverwirklichung. Das heißt, das ganze Ding ist keine Pyramide, sondern eher vielleicht wie ein, weiß ich nicht, wie ein Mosaik mit einem Zentrum. Also ich würde das eher von oben sehen und würde sagen, okay, da steht doch die Selbsterkenntnis und die Selbstverwirklichung im Zentrum, weil auch jemand, der vielleicht nur 2000 Euro im Monat zur Verfügung hat und in München lebt und kaum weiß, wie er leben soll, obwohl er arbeitet und schon nebenbei putzen geht oder sonst was macht, auch der stellt sich die Frage nach der Selbstverwirklichung und nach der Selbsterkenntnis. Und wenn er die nicht findet in seiner täglichen Arbeit, dann wird er sie versuchen, woanders zu finden. Und wenn er sie nirgendwo findet, wird der Schmerz so groß, dass er diesen Schmerz irgendwann anfangen wird zu betäuben. Und das ist aus meiner Sicht die Erklärung für das, wo wir momentan stehen. Dass die Leute nicht finden, aber ganz stark suchen. Sie suchen immer stärker, aber sie finden teilweise nicht. Weil sie immer noch vielleicht in diesem alten Mindset von Laborare sind. Mhm.
Verstehe ich total. Und weißt du, was meiner Beobachtung nach der Hauptgrund ist, warum sie nicht finden oder vielmehr an der falschen Stelle suchen. Und das ist meiner Meinung nach ein kollektives, fast schon chronisches, überlastetes Nervensystem der Menschen. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann kommt ganz oft so dieser innere Stress innerhalb von 2 Minuten zum Vorschein. So, man kann jetzt quasi sich gar nicht normal austauschen, weil man muss ja schon wieder hier hin und dahin und das treibt einen um. Und na, so diese Unruhe, diese innere Unruhe und dieser Stress, der ganz tief in den Systemen der Menschen, der Körper, muss man auch sagen, ne, der physischen Körper verankert ist. Ich glaube, wir beide wissen zu gut, in unserem Fall durch die TM, dass in der puren magischen Stille findet man ja.
Ja.
Und ehrlich gesagt, nur da. Also wirklich nur da. Ich habe noch nie in meinem Leben gestresst einen geilen Song geschrieben. Noch nie. Da kommt das gar nicht, weil mein System auf einer ganz anderen Ebene schwingt. Da kommen gar keine Ideen. Und wenn, ich habe natürlich vorher auch mal meinen lieben Freund Chad gefragt und der sagt, Sinn durch Kreativität und Schöpfung ist eigentlich auch mitunter eine Aufgabe der Arbeit.
Exakt.
Und wann kommt Kreativität und wann schöpfen wir oder wann sind wir Schöpfer? Wenn wir, und da sind wir jetzt wieder bei einem ganz, ganz, ganz grundlegenden Thema, das unter anderem auch Neil Donald Walsh so schön in seinem Buch Gespräche mit Gott dargelegt hat. Lebe ich ein Leben in Angst oder lebe ich ein Leben in Liebe? Und das wirkt jetzt wie ein Kalenderspruch, aber ehrlich gesagt ist das die Basis von allem. Ob ich aus Angst etwas mache oder aus Liebe, und dementsprechend ist auch die Arbeit ganz anders motiviert, aus welcher Haltung heraus ich etwas tue.
Ich habe mal was Schönes gehört, wo jemand gefragt hat, was ist das Gegenteil von Arbeiten? Und es kam keiner drauf und er hat gesagt, spielen.
André Stern, sind wir wieder so weit.
Ah, hat das André gesagt, okay. Ja. Also ich wusste nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber das finde ich großartig. Weil das bringt eigentlich genau das zum Ausdruck, was du auch sagst, ne? Weil Spielen folgt ja der Liebe. Also Spiel ist ja ein Ausdruck von Liebe sozusagen. Es ist ja die pure Freude, sich im Spiel zu verlieren auch sozusagen. Wenn man Kinder sieht, wie die miteinander spielen sozusagen, ne? Diese pure Verbundenheit, diese Selbstvergessenheit und so weiter. Und es schließt ja trotzdem mal Streit oder alles Mögliche nicht aus sozusagen und trotzdem kann es Teil des Spiels sein. An der Stelle ist ja nicht nur Freude, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber auch so dieses sich fallen lassen und sich selbst, ein Teil seiner selbst, das Auflösen im Spiel sozusagen. Und das ist sozusagen ja auch dieser Aspekt von dieser anderen Denke von Arbeit, von Tätigkeit, ist dann eben nicht mehr die klassische Arbeit. Ne? Und schau mal, wenn dich jetzt heute jemand fragt, ich habe mich das selber vorhin gefragt, wie ich hierher gefahren bin, habe ich mir gedacht, ja, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist das Wichtigste in deinem Leben, wenn ich ganz ehrlich antworten würde, und da muss ich ehrlich sagen, bin ich mir nicht sicher, wahrscheinlich kommt darauf an, wer mich fragt, würde ich vielleicht sogar unterschiedliche Antworten geben.
Aber das kannst du hier halt jetzt leider nicht sagen.
Ja? Genau, also. aber ich sage es jetzt trotzdem, weil die ganz ehrliche Antwort ist, das Wichtigste in meinem Leben ist die Arbeit, ist meine Arbeit. Aber eben nicht die laborare Arbeit, sondern dieses Spiel. Das, was wir hier machen, ja, meine Seminare. Nicht Spiel im Sinne von, das ist mir egal, ja, und wenn was schief geht, ist ja nur ein Spiel, sondern das ist mir natürlich hoch wichtig. Ja. Aber für Kinder auch gibt es nichts Wichtigeres beim Spielen als das Spiel selber. Es hat die maximale Priorität. Aber es ist trotzdem sozusagen das Zentrum meines Lebens, von dem, weil ich mich in dieser Arbeit erfahre, entwickle, entdecke und auch zum Ausdruck bringen kann, wie nirgendwo anders sonst in der Menge. Ich möchte nicht sagen nur dort, aber eben in einer unglaublichen Intensität und Vielfalt. Und somit ja auch was in diese Welt bringe und was in dieser Welt hoffentlich ein bisschen bewirke. Und natürlich spielt Partnerschaft auch eine wichtige Rolle oder dieses oder jenes. Natürlich, es geht nicht darum zu sagen, ich mag meine Arbeit lieber als Patricia oder so. Das ist nicht der Punkt. Da gibt es keinen Vergleich. Es bedingt sich. Es ist genau der Punkt. Und ich glaube, dass viele Leute deswegen nie glücklich werden in ihrer Partnerschaft, weil sie nicht glücklich sind in ihrem Job, in ihrem Beruf, weil es einfach sehr schwierig ist, ein idealer Partner oder Partnerin zu sein, wenn du 8 bis 10 Stunden am Tag, 40 Stunden in der Woche in negativen Emotionen rumläufst. Wenn du dein Leben hast, weil du deine Arbeit hast, dann ist es schwierig, jemanden zu finden, der dich liebt.
Logischerweise, weil du dich dann auch klassischerweise nicht selbst liebst.
Genau. Das ist ja der Punkt. Du hast ja diese schlechten Gefühle in dir. Also nicht die Arbeit macht dir die schlechten Gefühle, sondern du machst die schlechten Gefühle während deiner Arbeit. Ja. So, das heißt, du vergiftest dich ja die ganze Zeit selber. Du läufst die ganze Zeit mit einem Körper und mit einem System rum, das schlechte Gefühle produziert. Natürlich hast du irgendwann dich und dein Leben selber, weil du ja dieses Gefühl bist in dem Moment auch, ne? Oder trägst, erfährst. Ja, das ist der Anfang einer Kette.
Absolut. Und deswegen kann man auch die beiden Bereiche, Arbeit und Privat, kann man ja gar nicht voneinander trennen, weil das energetisch so miteinander verwoben ist. Na, diese berühmte Work-Life-Balance. Ne? Mhm. Also ich arbeite oder ich lebe sozusagen. Alleine das spricht Bände, finde ich persönlich.
Ja, absolut. Weißt du, was ein spannender Gedanke vielleicht auch ist oder eine Fragestellung? Stell dir mal vor, alle Menschen auf der Welt wären beruflich zumindest mal zufrieden. Muss ja gar nicht unsterblich verliebt und glücklich sein, wie wir das in unserer Arbeit sind sozusagen. Aber zufrieden. Ich würde fast behaupten, dass 99% aller Kriege sofort beendet werden oder unmöglich werden, sie zu erschaffen. Weil wenn du dir auch mal überlegst, wie wurden früher, und das geht vielleicht teilweise bis heute so, wenn man sich das mal anschaut, welche Leute werden in Kriege geschickt? Das sind Leute, die frustriert sind. Das sind Leute, die gelangweilt sind. Da geht endlich mal was, da kann ich mich beweisen, da kann ich gewinnen, da ist Action, da ist Abwechslung, da komme ich raus. Auf gut Deutsch gesagt, das hört sich jetzt krass an, aber wenn man sich das mal anschaut, so war es ja auch bei vielen an der Stelle. Also mit dem Hass, mit dem Frust, mit diesen negativen Gefühlen, die in Menschen innewohnen, lässt sich eine Armee züchten. In einer Armee sind selten glückliche, erfüllte Menschen.
Also mal ausgenommen von denen, die halt zwangsmäßig irgendwo reingeschickt werden, ob sie wollen oder nicht. Ne?
Absolut, also, genau. Also jetzt keine Zwangsversklavung an der Stelle auch, ne? Also wie das jetzt in verschiedenen Ländern ja passiert, dass man hier Leute zwangseinzieht, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber ich sag mal, Leute, die freiwillig mehr oder weniger freiwillig dahin gehen und dort auch bleiben. Ja. Das glaube ich, braucht den Nährboden von diesen Gefühlen an der Stelle auch. Deswegen finde ich, hat das auch so einen wichtigen Stellenwert, weil wenn Menschen in ihrer Berufung sozusagen ankommen würden, jedenfalls in einer höheren Quote wie bisher, würden die Länder und die Welt, glaube ich, friedlicher werden.
Ohne Frage. Weil dann aus Angst schnell Liebe wird.
Exakt.
Und ich habe den Kurt auch mal gefragt, ich durfte ja auch mal mit ihm sprechen und habe gesagt, wie finden Menschen ihre Berufung? weil ich das auch oft gefragt werde, wie finde ich das? Mhm. Und seine Antwort könnte ja nicht simpler sein, fast schon spielerisch, kindlich. Er hat gemeint, naja, nimm die Schnittmenge aus zwei Fragen, die du dir stellst. Was kann ich gut und was macht mir Freude? Relativ einfach. Es wirkt auch so, hä, und das soll es jetzt gewesen sein?
Ja, ja.
Aber wenn man da mal tief grabt.
Ja. Mach mal den Reality-Check mit den Leuten. Genau. Was kann ich gut?
Genau.
Frag mal 10 Leute, was kann ich denn gut? Schreib mal 10 Dinge auf. Musst du Zeit mitbringen.
Exakt. Genau. Das ist der Punkt.
Und auch bei der Frage, was mache ich eigentlich gerne? Auch da tun sich
also
Leute
die zwei Fragen sind Killer.
Sind totale Killer. Und sogar wenn die Leute was finden, was sie gerne machen, dann wird das gleich so ein bisschen abgewertet. Ja, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Ja, das ist ja nicht so wichtig. Ja, das zählt ja jetzt nicht. Ne? Also wir bewerten das alles schon wieder so krass. Ne? Und dann stellen wir uns die Frage, warum finden wir unsere Berufung nicht? Ja, weil wir uns teilweise nicht kennen oder uns selbst eben extrem beschneiden in dem, was wir schon kennen von uns. Ne? Wir werten das ab. Selbstabwertung und Selbstentwertung ist das am Ende des Tages. Ne?
Absolut.
Ich habe einen Schulfreund gehabt, das war einfach schon mit 14, 15, würde ich sagen, heute würde man sagen, professioneller Zocker. Ne? Mhm. Und dem haben sie immer gesagt, du mit deinem ganzen Computerspielscheiß, damit wirst du mal kein Geld verdienen. Ja? Jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Und ich war oft bei dem und so weiter, zum Zocken natürlich. Und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, die werden sich alle mal wundern, irgendwann mache ich das mal den ganzen Tag und verdiene viel Geld damit. Und das war natürlich eine andere Zeit, ja, das war Mitte der 90er Jahre und so weiter, ne, da war noch kein richtiges dran denken. Ja, das ist einer der erfolgreichsten Programmierer bei EA Sports geworden sozusagen. Mhm. Ja. Also einer der größten Computersport- oder PC-Spiele oder generell Computerspielehersteller der Welt an der Stelle auch. Ne? Und der hat seine Leidenschaft da zum Beruf gemacht. Er wurde Spieletester erstmal von denen auch. Da hat man dann nebenbei so ein bisschen Geld verdient, konnte so Spiele testen. Wie ein Beta-Tester, würde man heute sagen, bei Software. Mhm. Und hat sich dann reingefuchst, hat programmieren gelernt dann auch, weil ihn das fasziniert hat, seine eigenen Spiele dann programmiert und ist dann da über Umwege dann reingekommen und ist da bis heute sehr erfolgreich bei denen. Ne?
Und was zeigt genau das Beispiel? Dass er eine Schnittmenge für sich gefunden hat, was mache ich gerne und was kann ich gut.
Exakt, genau.
Weil da schließt sich auch wieder der Kreis, was kann ich denn in der Regel gut?
Ja.
Und zwar Dinge, die ich oft mache. Und ich mache Dinge nur oft, wenn sie mir Freude machen.
Ja. Ja, und das könnte man natürlich sagen, ja gut, aber der spielt ja jetzt auch nicht den ganzen Tag Computer. Ja, der hat mittlerweile einen seriösen Job, der ist Führungskraft und so. Ja, ist doch scheißegal. Follow your path. Ja, folg einfach mal deinem Pfad, folg der Freude, folg der Leidenschaft und sie führt dich dann schon auf einen Weg, wo du natürlich dich wieder weiterentwickelst, neue Fähigkeiten erlernst, neue Leidenschaften kennenlernst und dann in ein System kommst, wo du dann eben auch wirken kannst an der Stelle. Wir sind ja alle in einem System. Ja. Wir sind alle in einer Branche oder in verschiedenen Branchen. Ja. Natürlich, das läuft alles nach Gesetzen, Regeln, ja, Regularien teilweise auch ab, nach Dingen, die gehen, Dingen, die nicht gehen und so weiter. Aber trotzdem kann man sich ja da dann drin ausleben. Ne? Und das kann, wie gesagt, nochmal, das kann unabhängig vom Gelderwerb sein. Ich glaube, meine größte Empfehlung, es gibt bei Hotel Matze, ganz toller Podcast übrigens, der hat immer so eine schöne Abschlussfrage an seine Gäste, und der sagt, ne, weil der ist halt Berliner, dann sagt er, wenn Berlin Alexanderplatz, wenn ich ein riesiges Transparent hätte, ja, was dort einfach jetzt mal hängt, ja, und da geht praktisch jeder irgendwann ja vorbei und du könntest einen Satz oder eine Sache draufschreiben, was wäre das? Ich glaube, wenn er mich fragen würde, würde ich draufschreiben, ich hätte mehrere Dinge draufzuschreiben, aber eine Sache wäre wirklich Folge der Freude und nicht dem Geld. Weil wenn die Leute anfangen, das zu tun, was sie lieben, auch wenn sie kein Geld verdienen, dann wird erstens die Welt besser, das Leben von den Menschen wird besser und sie werden sehen, dass das Geld der Freude folgt und nicht die Freude dem Geld.
Happy Money.
Ja. Immer wieder am Punkt.
Sind wir wieder beim Punkt. Exakt so ist es. Ganz genau so ist es.
Ja.
Weil das ist ja ein Magnet. Es bedingt sich im Prinzip, dass das Geld, wenn es schon darum geht, dass das Geld dorthin geht, wo es am besten, im besten Fall zum Happy Money wird.
Ja, ja. Ich habe Leute kennengelernt in den vielen Jahren, wo ich jetzt diesen Beruf machen darf, die in ihrem Unternehmen wirklich die besten Zeiten hinter sich hatten, im Sinne von, die waren nicht mehr so committed bei dem Unternehmen. Ja. Die waren teilweise auch enttäuscht, frustriert, die wurden so ein bisschen aufs Abstellgleis vom Unternehmen geschoben. Das Unternehmen wäre eigentlich froh gewesen, wenn sie die Leute loswerden, Abbau von Personalkosten und so weiter. Und ich habe den einen oder anderen kennengelernt, der gesagt hat, nee, den Gefallen tue ich denen nicht. Für diese mickrige Scheißabfindung, heute wäre das ein anderes Thema, heute lassen sich ja die Leute die Abfindungen zahlen, dass es nur noch so kracht. Aber damals war das mit den Abfindungen noch nicht so stark und dann haben die gesagt, nee, für diese kleine Scheißabfindung gehe ich da jetzt nicht raus. Ich bleibe da jetzt sitzen. Die nächsten 7, 8 Jahre, die bleibe ich noch schön hier und nehme die Kohle noch mit und dann mache ich halt einfach ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Ich reiß mal meinen Hintern nicht mehr auf. Ich zerstöre mich nicht mehr so wie früher. Und damit haben die sich praktisch für sich selber in dem Moment moralisch reingewaschen und haben 8 Jahre ihres Lebens in der Zukunft verkauft, aus meiner Sicht. Mhm. Das ist Edelprostitution, wenn du so willst. Ja? Das kann ich echt nicht anders nennen, weil das ist wirklich ganz krass. Das ist Unhappy Money im Quadrat, aus meiner Sicht. Ne? Da kriege ich sozusagen dieses Geld. Und nicht nur, dass mich das, was ich in der Zwischenzeit dafür erlebe, nicht glücklich macht, ich mache es auch noch aus sozusagen eigentlich Rachegedanken, dass ich mir denke, das gönne ich euch Arschlöchern jetzt nicht. Ja? Also Wahnsinn, was man da in sich selber kreiert. Ne? Und dann wundern sich die Leute, wenn sie mit 62 einen Schlaganfall haben oder einen Krebs kriegen.
Du hast das mal, glaube ich, erzählt. Und das fand ich auch sehr eindrücklich, so dieses, was Geld dann auch gleich mit Neid und mit Missgunst und so weiter zu tun hat. Und das ist ja auch eine Form von Energie, die ich mit dem Geld verbinde. Du hast mal gesagt, oder du hast mal erzählt, dass es da verschiedene Gruppen gab mit Gehaltserhöhung. Mhm. Ja, dass einer irgendwie eine Gehaltserhöhung um 700 Euro bekommen hat und dann war der total glücklich. Und dann hat er erfahren, dass sein Kollege, der die gleiche Arbeit macht, 1000 Euro bekommt. Und man hat es ihm gesagt. Und dann war doch irgendwie so die Frage, möchtest du jetzt, dass ihr beide nichts bekommt oder sowas in der Art, oder?
Wie war die Frage? Exakt, genau. Er wäre bereit gewesen, oder die Menschen, das war eine Studie, die meisten Menschen in der Studie, das waren über 80%, wären bereit gewesen, ihre 700 Euro zurückzugeben, wenn dann die anderen die 1000 Euro auch zurückgeben müssten. Mhm. Aus diesem scheinbaren Gerechtigkeitsempfinden. Mhm. Ja. Aber eigentlich ist es nur Neid.
Ja, natürlich.
Hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, es ist Neid.
Und das ist auch die Verknüpfung des eigenen Wertes mit dem Geld.
Genau.
Auch nochmal wichtig.
Exakt. Ja, und da sind wir eigentlich wieder fast schon ein bisschen beim Ausgangspunkt, dass die aktuelle Diskussion auch mit diesen ganzen, ja, da gehe ich doch nicht arbeiten, wenn ich nicht mehr kriege als die nicht arbeiten, ist eine Neiddiskussion an der Stelle. Weil es den Leuten gar nicht darum geht, was sie kriegen, sondern was die anderen kriegen im Vergleich zu ihnen. Und diese Leute hocken trotzdem auf dem Misthaufen ihrer eigenen Unzufriedenheit, egal ob sie jetzt arbeiten oder nicht, weil wenn sie das, was sie momentan Arbeit nennen, tun, sind sie nicht zufrieden und wenn sie es nicht tun, sind sie auch unzufrieden, weil man eben nicht glücklich wird, wenn man etwas unterlässt, was einen vielleicht nicht glücklich macht, man wird nur glücklich, wenn man etwas tut, was einen glücklich macht. Ja. Ja. Und dieses Fehlen, diese Lücke im eigenen Leben sozusagen, ja, diese Lücke im Herzen, die bleibt ja, auch wenn ich dann sozusagen das diesen Job sozusagen, diese Laborare nicht mehr mache. Ja, und dieses Loch im Herzen füllen die meisten Menschen dann mit ihren Vorwürfen, mit ihren Neidgedanken oder mit sonstigem Unsinn.
Ja. Voll. Ich glaube, wir beide sind, ich glaube, ganz gute lebende Beispiele, wie so Wege gehen können, wie sie verlaufen können, wenn man der Freude folgt. Ja. Weil das ist ja nicht ein stringenter Weg, ich folge der Freude, so Luftlinie, da vorne ist die Freude, da gehe ich jetzt hin. Sondern das ist ja ein Weg, den man gar nicht voraussehen kann, aber den man auch nicht bestreiten oder vielmehr den man auch gar nicht genießen wird, wenn man nicht den ersten Schritt macht und mal dieser Freude folgt. Wenn du zum Beispiel niemals der Freude gefolgt wärst, in Anführungszeichen, hättest Tennis gespielt, hättest dann gesagt, okay, ich werde mal Tennistrainer, okay, da merke ich irgendwie, das ist nicht das Ding, okay, ich werde Speaker. Was ist aus dem Speaker geworden? Na, okay, Vorträge halten. Plötzlich bildest du andere Speaker aus, gibst Seminare. Also was daraus alles geworden ist, hättest du dir ja selbst vor 10, 15 Jahren gar nicht gedacht. Das Gleiche bei mir. Ich möchte Musik machen, alles klar. Okay, zum Selbstzweck studiere ich Toningenieur. Bedeutet, dass ich mich selbst aufnehmen kann. Was passiert jetzt? Ich produziere für andere, ich bringe anderen bei, wie sie produzieren und habe selbst noch die größte Freude dabei, wenn andere Songs produzieren, durch das Wissen, das ich ihnen mitgebe und darf meine eigene Musik auch noch produzieren. Deswegen habe ich das nie gemacht eigentlich, aber jetzt erfüllt es mich so sehr, weil ich der Freude Musik gefolgt bin. Du bist der Freude gefolgt, Menschen zu inspirieren.
So,
und was daraus dann alles wird am Ende,
ja, genau.
Das können wir immer nur, wie Steve Jobs gesagt hat, können wir die Dots rückwärts connecten, ne? Und nicht vorwärts, aber wir können zumindest immer zum nächsten Punkt weiterspringen und überprüfen, folge ich denn jetzt gerade der Freude eigentlich oder verbiege ich mich so sehr, dass ich irgendwann breche, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich so weit von meinem eigentlichen Weg abgekommen bin, von dem ich eigentlich weiß, dass er gut ist. Und wenn man überhaupt den ersten Schritt noch gar nicht gemacht hat, ich glaube, diese beiden Fragen von Kurt kann sich jeder Mensch einfach mal mitnehmen. Was macht mir Freude und was kann ich gut? Wo ist da die Schnittmenge? Und das ist jetzt, glaube ich, nichts, wenn man sich da noch nie damit beschäftigt hat, was man mal kurz nebenbei so wegnotiert, so, ah ja, das und das und das, das, sondern das ist teilweise, das sind Fragen, die kann man sich mal über Wochen und Monate mitnehmen und man findet vielleicht auch wenig Antwort, aber man stößt wenigstens mal das, oder man macht den Raum auf, das zuzulassen. Folge ich denn meiner Freude?
Ja, und erlaube ich mir das und halte ich das eigentlich für möglich, dass das überhaupt geht?
Genau.
Ja, ich glaube, viele Menschen halten es, oder ist es für viele Menschen vielleicht außerhalb ihrer Vorstellungskraft, weil dann kommt schnell so ein Satz wie, naja, es kann ja jetzt, können ja nicht alle ihren Traumberuf nachgehen.
Genau, wer macht dann XY-Job sozusagen?
Ja, genau. Und da müssen wir immer unterscheiden zwischen alle und jeder. Gibt es einen Unterschied. Es können nicht alle ihrem Traumberuf nachgehen, aber jeder. Also vielleicht mal in einem anderen Bereich. Es kann jeder Millionär werden in Deutschland, aber nicht alle. Das ist ein Unterschied. Das heißt, alle würde bedeuten tatsächlich jeder einzelne Mensch sozusagen. Also wirklich unisono alle. Und ich glaube auch tatsächlich, dass in diesem Land oder in dieser Welt tatsächlich nicht alle womöglich jetzt ihrem Traumberuf nachgehen können. Aus verschiedensten Gründen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht jeder Einzelne für sich entscheiden könnte. Es könnte jeder, aber es können tatsächlich nicht alle. Und da es nicht um alle geht, sondern nur um dich, der du das jetzt hörst, bist du angesprochen. Ja? Also du könntest schon. Und bloß, dass es nicht alle können, ist keine Ausrede dafür. Ist kein Grund, es selber nicht zu tun.
Könnte man vielleicht sogar sagen, es könnte jeder, aber es machen nicht alle.
Ja. Ich hatte vor kurzem jemand bei Instagram, dem geschrieben hat, war eine junge Frau, weil ich darüber gesprochen habe, ne? Also Thema wohne so, dass dein Wohnen oder dein Zuhause zur Therapie wird. Ne? Und dann hat sie geschrieben, ja, ich wohne halt mitten in der Stadt, ziemlich schwierig dort, können ja nicht alle aufs Land ziehen. Dann habe ich zurückgeschrieben und ich schreibe selten zurück, aber da wollte ich mal zurückschreiben, wer spricht denn von alle? Genau, es können nicht alle, aber es könnte jeder. Und du könntest die Entscheidung treffen. Es wollen ja auch gar nicht alle aufs Land ziehen.
Ja.
Das ist ja das Nächste.
Das stimmt.
Ja.
Und jetzt mal eine abschließende, provokante Frage. Glaubst du, es wollen auch gar nicht alle ihre Berufung leben? Einfach so von der, wenn man es mal aus der spirituellen Sicht sieht, Seelenaufgabe?
Ja, also von der Seele her wollen das alle. Vom Ego her, wo die meisten Menschen natürlich maximal identifiziert sind, wollen es tatsächlich nicht alle. Da würde ich die Frage mit Nein beantworten, weil der eigenen Berufung zu folgen, ist nicht der Weg des Reha-Programms, sage ich jetzt mal. Das ist kein Chill-Out-Weg. Das ist ein Weg der Erfüllung. aber es ist ein Weg von sehr, sehr viel, und deswegen gehen ihn ja auch so viele nicht, sehr vielen Konfrontationen mit eigenen Schattenthemen, mit Selbstzweifeln, mit Selbstwertthemen. Das ist nach dem Motto, kann ich das überhaupt? Bin ich da gut genug dafür? Braucht es überhaupt jemand? Will das jemand von mir? Und diese ganzen Themen, die man dann eben auch so hat, dass man sich aus vielleicht gewohnten Gefilden rausbegeben muss. Ne? Also in meiner Familie zum Beispiel bin ich mit Sicherheit der Einzige innerhalb der letzten 3-4 Generationen, die ich jetzt überblicken kann, der sich irgendwo im Bereich Psychologie, Coaching und so weiter da jetzt selbstständig gemacht hat oder sich mit solchen Themen beschäftigt hat. Wir kommen aus einer ganz anderen Tradition. Mhm. So, also das heißt auch, die gewohnte Peer Group vielleicht zu verlassen, umzuziehen, wegzuziehen, neue Dinge zu lernen, umzuschulen, finanzielle Risiken einzugehen, in sich zu investieren, 1000 Dinge. Ja, da kann ich auch einfach ganz normal in meinem 3.100 Euro angestellten Job auch bleiben und einfach die nächsten Jahre weiter durchziehen und hoffen, dass mich die Krise bei VW nicht erreicht.
Und das ist der letzte Gedanke, den ich noch teilen möchte. Alles, was du gerade erzählt hast, kann man nicht, und das habe ich heute schon mal gesagt, kann man nicht trennen. Diese Geschichte, was ich alles über mich lerne, wenn ich meiner Berufung folge, das nehme ich in alle Lebensbereiche mit, in alle. Ja. In jegliche Freundschaften, Partnerschaften, in meine Beziehung zu Geld, in meine Beziehung zu meinen Eltern. Ich nehme das alles mit, was ich über mich lerne, durch das, dass ich diesen Weg gehe. Also es gibt eigentlich quasi, es gibt nahezu keine kraftvollere Straße der Persönlichkeitsentwicklung, wie seiner Berufung zu folgen.
Ja. Ja, ich würde sogar vielleicht mal die These wagen, bin mal gespannt, das kann ja vielleicht jeder mal für sich selber hinterfragen oder prüfen. Kennst ja den Spruch, ne, über zum Durchschnitt der 5 Menschen und so weiter. Ich würde sagen, über kurz oder lang nimmt die Farbe deines Lebens die Farbe deines Berufslebens an. Immer mehr. Ich glaube, dein Leben wird auf Dauer von der Erfüllung, vom Erfolg, von der Inspiration und so weiter. In allen Kriterien nimmt das oder das strahlt aus auf dein gesamtes Leben sozusagen, was du in deinem Berufsleben erlebst.
Definitiv. Und alleine, wie wertig das Ganze ist, kannst du ja an der Antwort überprüfen, was die Menschen antworten, wenn du sie fragst, was machst du so? Das sagt ja keiner, ach, ich mähe gerne den Rasen und jäte gerne Unkraut und pflanzen ein paar neue Samen.
Genau.
Dann so, hä? Naja, aber ich meine halt, ne, also, was ist dein Job?
Genau.
Das ist die Antwort in der Regel. Genau. Was machst du so? Genau. Ja, ich bin Ingenieur bei bla. Genau. Ich bin, ne? Also.
Ja, wir identifizieren uns wahnsinnig mit unserer Tätigkeit, klar.
Ganz genau.
Wenn du jemanden kennenlernst, den ich kenne, sagst du ja auch nicht zuerst, was hast du für eine Religion? Genau. Man stellt die Frage, was machst denn du so? Genau. Da ist dann auch die Frage, diese Antwort kann sich auch mal jeder stellen. Diese Antwort, bin ich stolz, diese Antwort jetzt zu erzählen. Was mache ich eigentlich? Und zwar nicht die Funktion, ich bin Buchhalter bei Siemens. Also nicht die Funktion, sondern was mache ich eigentlich? Und erfüllt mich diese Antwort, was ich da mache? Und so bewirke ich eigentlich mit Stolz, das zu erzählen, oder rede ich das so ein bisschen klein? Und das geht mal mit einem großen Shoutout an alle Networker, Vertriebler und sonstigen Leute da draußen, auch die Coaches und so weiter, oder vielleicht auch, weiß ich nicht, wie du es sehen würdest, Künstler, die das immer so ein bisschen selber noch nicht so als wertvoll oder gut und so weiter sehen und das dann so ein bisschen so, naja, mach schon ein bisschen das und mach so ein bisschen hier. Ne? Also die keine klare, saubere, ehrliche Antwort geben können oder wollen.
Ja, weil sie die Antwort dann ganz oft selbst nicht geben können. Ne?
Ja.
Und Alina hat das letztens auf einer Geburtstagsfeier echt cool gemacht. Sie wurde gefragt von irgendeinem Professor Doktor, was machst du so? Und dann sagt sie, mega gern wandern, auch Radfahren und ich liebe einfach Sport generell und Essen liebe ich. Und der hat sie dann mit ganz großen Augen angeschaut, okay, die Antwort habe ich auch noch nie bekommen. Aber natürlich, ich meinte was anderes, aber auch spannend. Jetzt weiß ich viel mehr über dich eigentlich. So nach dem Motto, ne? Also wenn du eigentlich erzählst, was mache ich denn wirklich eigentlich gerne? Und da sind wir wieder bei Frage, was machst du denn gerne eigentlich? Auch wenn jetzt Radfahren nicht ihr Beruf ist, aber fand ich auch mal eine spannende Antwort.
Ja, so ist es.
Weil die Leute sind dann verwirrt, das wollte ich eigentlich sagen, weißt du, wenn du dann nicht sagst, was du beruflich machst. Weil sie hat dann gesagt, du hast mich hier nicht gefragt, was ich arbeite, und du hast mich hier gefragt, was ich so mache.
Ja, genau. Witzig. Ja, spannend. Heißes Thema. Gut, wenn die Menschen über ihren Beruf und den Sinn dahinter abseits des Geldes ein bisschen nachdenken. Ich glaube, das würde uns gesellschaftlich weiterbringen.
Ja, voll. Ich wünsche der Welt nichts mehr, als dass jeder dieses regulierte Nervensystem irgendwann hat, um sich diesen Fragen zu widmen. Was macht mir denn Freude und was kann ich gut, um diesem Weg der Freude zu folgen zu können, um rauszukommen aus diesem, ich stelle es gar nicht in Frage, weil es geht um was ganz anderes, es geht um Geld verdienen.
Ich hoffe,
du sagst, ne? Ja, dieses Transparent, was du da auf dem Alexanderplatz aufhängen würdest, würde ich unterschreiben. Sehr, sehr gut. Folge der Freude, nicht dem Geld.
Ich hoffe immer noch und bin sogar ein bisschen optimistisch, dass jetzt dieser riesige Arbeitsmarktwandel, der da ja gerade sich schon beginnt abzuzeichnen und der jetzt die nächsten Jahre da auf uns einprasseln wird, wo viele Menschen ihre Jobs verlieren werden und wo einfach viele Berufe sozusagen sterben oder sich so dramatisch verändern, dass wir keine qualifizierten Leute dafür haben. Ich glaube, dass diese Eruption im Arbeitsmarkt eine riesige Chance ist, dass Menschen tatsächlich den Reset-Knopf drücken oder drücken müssen und sich vielleicht neu erfinden beruflich und dann eine neue Wahl treffen, die sie vielleicht mit 18 schon gern getroffen hätten, wenn es damals gegangen wäre. Weil viele sagen, wenn ich noch mal anfangen würde, dann würde ich das studieren oder würde ich lieber die Ausbildung machen und eben nichts studieren und so weiter. Und vielleicht ist es die Chance des Lebens, nochmal den Leuten, die Leute vor die Wahl zu stellen, so beruflich geht es jetzt für dich nochmal von vorne los. Ja, du warst jetzt bisher bei VW angestellt, jetzt bist du einer von den 60 oder 80.000, die da nicht mehr sind. Was willst du die nächsten 30 Jahre machen?
Und umso schöner, dass man dann, oder ideal wäre, wenn man dann schon eine Antwort hätte, anstatt eben so lange zu warten und sich dann die Frage zu stellen, wenn man quasi in diesem, ich sag mal, in diesem Schockmoment ist, okay, jetzt geht es für mich hier nicht weiter, okay, was jetzt, sondern okay, alright, dann mache ich jetzt das, worüber ich mir schon das letzte Jahr sehr viel Gedanken gemacht habe,
oder wie auch immer. Ne? Diese Frage sollte sich jeder Mensch immer wieder stellen, finde ich.
Voll.
Ja. Voll cool, war ein spannendes Gespräch, finde ich. Absolut. Vielen Dank.
Danke dir für das schöne Thema.
Jo. Dann bis bald. Ich gehe jetzt
auch. Bis zum nächsten Mal.
Nachdem ich jetzt rumgespielt habe mit dir.
Genau. Zeit verplempert.
Ja, genau.
Mach's gut. Also, bis zum nächsten Mal.
Okay, ciao.
Tschüss.